Herzlich willkommen zur neuen Folge des Bild der Wissenschaft Podcast. Heute geht es um das Thema Schlaf.
Bild der Wissenschaft Podcast.
Wir alle kennen die Folgen von zu wenig Schlaf. Am nächsten Tag fühlen wir uns müde, träge und manchmal wie benebelt im Kopf. Warum der Schlafmangel so tiefgreifende Folgen hat, ist bis heute unklar. Neurowissenschaftler haben zwar Hinweise darauf gefunden, dass der Körper während des Schlafens offenbar im Kopf aufräumt, aber welche Prozesse genau im Hirn ablaufen, weiß niemand. Da man den Menschen beim Schlafen nicht ins Gehirn schauen kann, untersucht Hanna Zwacker vom Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg an kleinen Zebrafischen, was nachts im Gehirn passiert und warum Schlaf so wichtig ist. Dabei hat sie herausgefunden, dass die Fische uns Menschen in Sachen Schlaf ziemlich ähnlich sind. Herzlich willkommen, Hanna. Schön, dass du da bist.
Hallo Tim, vielen Dank.
Ja, wie wichtig Schlaf ist, merkt man tatsächlich, wenn man mal ein oder zwei Tage nicht so richtig gut geschlafen hat. Kannst du dich an eine Situation erinnern, in der du mal so richtig unausgeschlafen warst und was dann passiert ist?
Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich mich gar nicht mehr an die letzte Nacht erinnern, wo ich so richtig ausgeschlafen war.
Oh.
Ich habe zu Hause zwei Kinder, der eine ist ein Jahr alt und der weckt mich jede Nacht so um die viermal auf. Und da ich hier im Labor auch viel bin, gehe ich auch relativ spät ins Bett. Das heißt, obwohl ich weiß, wie wichtig Schlaf ist, bin ich doch relativ unausgeschlafen recht oft.
Ja, zwar unausgeschlafen, aber nicht unausstehlich. Du kriegst das schon hin im Alltag wahrscheinlich, ne? Wat mut, dat mut.
Ganz genau. Ich merke natürlich auch, dass mir Konzentrieren ein bisschen schwerer fällt oder dass ich manchmal Probleme habe, mich zu erinnern. Aber ich weiß ja auch, es ist nur eine begrenzte Zeit.
Ja, das bringt mich zu der Frage, warum Schlaf denn eigentlich so wichtig ist.
Genau, ja. Das ist eigentlich, würde ich mal sagen, so die One-Million-Dollar-Question. Warum ist Schlaf eigentlich wichtig oder warum schlafen wir eigentlich? Also wir wissen, dass ganz viele verschiedene Sachen passieren, wenn wir schlafen. Und deshalb ist Schlaf für uns wichtig. Also zum Beispiel wird unser Gedächtnis verfestigt oder es werden Toxine aus dem Gehirn ausgespült, die DNA wird repariert und all diese Sachen passieren, wenn wir schlafen und deshalb ist Schlaf wichtig. Warum wir schlafen, ist noch eine ganz andere Frage und die ist tatsächlich immer noch ungeklärt, würde ich sagen.
Das heißt, also man weiß schon relativ gut, was im Gehirn passiert, wenn man schläft oder sind das alles Vermutungen eher?
Ja, man weiß von vielen Sachen, die passieren, aber ganz genau weiß man nicht, was passiert. Also wir haben eine Ahnung in vielen Bereichen, wenn wir zum Beispiel über Lernen und Gedächtnis reden, dann wissen wir, wenn wir den ganzen Tag Dinge erfahren und Dinge lernen, dass unsere Synapsen immer stärker werden. Also man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, dass wenn die eine Synapse mit einer anderen Synapse kommuniziert und am Tag habe ich was gelernt und diese Zellen waren involviert, dann wird sozusagen die Kommunikation stärker oder lauter. Ja? Und jetzt kann man sich so ein bisschen vorstellen und das kann man tatsächlich auch sehen im Gehirn, dass wenn ich den ganzen Tag lerne und Dinge erfahre, dann kann man sich ja vorstellen, stößt so ein Gehirn irgendwann an eine Grenze. Das heißt, ich muss irgendwie auch wieder Synapsen und stärker reduzieren, sonst ist irgendwann alles im Gehirn groß und laut. Und das haben tatsächlich auch Forscher untersucht. Also wir können, wenn wir in Gehirnschnitte reingucken oder in Gehirne sehen, dass Synapsen wachsen oder mehr Synapsen da sind, wenn Tiere in dem Fall was gelernt haben.
Ganz kurz nochmal, Synapsen sind ja diese kleinen Verbindungen zwischen den Nervenzellen, ne?
Ja, genau. Du musst mich immer erinnern, wenn ich Sachen sage, die mir so als Forscherin ganz normal vorkommen, dann muss ich immer einen Schritt zurück und sagen, klar, Synapsen. Synapsen sind praktisch die Stellen, an denen zwei Nervenzellen im Gehirn miteinander reden können. Also in unserem Gehirn sind ganz viele verschiedene Zellen, eben auch viele Nervenzellen. Und wenn die in Kontakt treten wollen miteinander, dann brauchen die einen Kontaktpunkt und diesen Kontaktpunkt nennt man Synapse. Und das ist praktisch ja wie so ein, ja, eine Übertragung von Informationen passiert an der Stelle.
Und was du gerade beschrieben hast, also dieses zu viel, das heißt also, wenn unser Gehirn gut am Arbeiten ist, wenn wir also wach sind und wir Dinge lernen oder was auch immer, dann bilden sich da neue Synapsen oder wo sagst du, kommt dieser Punkt, wo das Gehirn überfordert ist zum Beispiel?
Genau, also es bilden sich neue Synapsen oder die werden stärker, also größer tatsächlich. Wenn man sich die Synapse anguckt und wir haben was gelernt oder wir haben Dinge erfahren, dann würde diese Synapse größer werden. Und jetzt kann man sich in der Theorie vorstellen, dass wenn so ein System immer weiter wächst, dann wird es irgendwann zu groß. Und deshalb vermuten Forscher eben, dass in der Nacht es zu so einer Runterregulierung der Synapsen kommt. Also die Synapsen werden weniger oder wieder kleiner, die nicht so wichtig sind. Aber die, die eben besonders wichtig waren, weil wir was Wichtiges gelernt haben am Tag, die bleiben groß oder die bleiben stark.
Ah ja, also das heißt, das Gehirn kann dann im Schlaf irgendwie schon, oder der Körper kann da schon erkennen, das muss ich jetzt aufheben, das ist wichtig und das ist irgendwie Hintergrundrauschen des Tages gewesen, das lasse ich weg, so ungefähr.
Ja, genau, so kann man sich das vorstellen. Und da forschen auch ganz viele Leute dran, woher weiß der Körper oder das Gehirn eigentlich, welche Zellen entscheidend sind und wie funktioniert das, dass diese Zellen eben behalten werden oder stark bleiben. Und eine Idee ist da, dass in diesen Zellen, die eben so wichtig waren am Tag, dass dort die gelernte Information nochmal abgespielt wird. Also wie eine Wiederholung, genauso ja, wie wir auch allgemein was lernen. Die Zelle wiederholt also in der Nacht wahrscheinlich nochmal die Aktivität und wird dadurch stärker oder bleibt stark.
Okay, da wird also dieses ganze Gelernte nochmal recycelt im Schlaf offenbar. Aber
ja,
das sind
wieder gespielt.
Ja, aber du sagtest gerade, das sind so Vermutungen, ne? So richtig weiß man es nicht, oder?
Ja, also in dem Fall weiß man eigentlich ganz gut, was passiert, weil da ist wieder mein schönes Beispiel, warum ich Forschung an Tieren so spannend finde oder auch warum ich in der Grundlagenforschung bin und Tiere so wichtig sind, weil da gibt es ein schönes Beispiel von Drosophila, der Fruchtfliege, die wir alle aus unserer Küche kennen.
Mhm.
Und die wurde herangezogen, um zu untersuchen, was passiert denn eigentlich im Schlaf und wie wird das Gedächtnis gestärkt. Und dort konnten Forscher zeigen, dass wenn bestimmte Zellen am Tag aktiv waren, dass dort in diesen Zellen Aktivität war. Und nachts konnte man die gleiche Aktivität wiedersehen. Das war auch schon vorher bekannt. Aber was jetzt in dem Fall spannend ist, ist, dass sie diese Zellen an- und ausschalten können. Das heißt, sie können jetzt in den Zellen im Schlaf ganz spezifisch diese Reaktivierung ausschalten. Und dann sind die Tiere am nächsten Tag nicht so gut. Oder sie können sie anschalten und dann sind sie besser.
Okay, das heißt, da kann man bei diesem Recyceln oder das Wiederholen quasi dann zugucken, ne?
Ganz genau, ja.
Gibt es so sonst so zwei, ja, vielleicht so zwei wichtige Dinge, wo man sagen kann, das wissen wir ziemlich sicher, was im Gehirn so abläuft nachts? Also dieses, wie du sagst, dieses Wiederholen von Informationen, damit sich das verfestigt, aber so zwei andere Dinge vielleicht noch?
Naja, wir wissen einiges. Also wir wissen zum Beispiel, eine Forschung, die auch noch gar nicht so alt ist, dass es zu DNA-Reparaturen kommt im Gehirn. Das ist auch eine Gruppe in Israel, hat da neulich an Zebrafischen was vorgestellt, was ich irre interessant finde. Und zwar wissen wir, dass wenn wir am Tag eben viel lernen, viel aktiv sind, es zu DNA-Schäden kommt. Und die sammeln sich an über den Tag. Und es scheint so, als wenn die Nacht genutzt wird, um da aufzuräumen, um diese Schäden zu reparieren. Und es geht so weit, dass sie bei den Zebrafischen zeigen konnten, dass wenn es eben viele von diesen DNA-Schäden gibt, dass die Tiere dann müde werden. Und das wird registriert von einem Molekül, das hat wieder so einen typischen Forschernamen, PARP1. Und dieses Molekül ist sozusagen ein Schadensdetektor. Und der merkt, wenn viele DNA-Schäden da sind. Und dann wird das Tier eben müde und nachts können dann, wenn das Tier schläft, diese DNA-Schäden repariert werden. Und andersrum, wenn ich diese DNA-Schäden auslöse, durch UV-Strahlung zum Beispiel, werden die Tiere auch besonders müde. Und das ist eben eine Sache, die im Schlaf untersucht wird.
Dann ist das so eine Art ja, Schutzmechanismus des Körpers, oder? Dass der Zebrafisch dann müde wird, ne? Nach dem Motto, so, jetzt ist mal gut, jetzt schlaf mal ein, oder?
Genau, jetzt muss ich mal reparieren. Jetzt brauche ich mal Zeit, in der du keine weiteren DNA-Schäden ansammelst. Lass mich mal reparieren. Und was ich in dem Zusammenhang super interessant finde, ist, dass es Fische gibt, die weniger schlafen oder die gar nicht schlafen, und zwar Höhlenfische. Bei denen ist es immer dunkel und über die Evolution haben die aufgehört, viel zu schlafen. Und das Interessante bei denen ist, dass die Geschwister praktisch haben, die an der Oberfläche leben. Also nicht in Höhlen, sondern ganz normal im Licht und die schlafen ganz normal. Und jetzt haben sich Forscher gedacht, ja, wie kann denn das sein, dass diese Fische gar keinen Schlaf brauchen? Da müssen ja die DNA-Schäden ganz immens zunehmen. Und wieso geht es denen trotzdem so gut? Weil in der Theorie ist es so, dass wenn sich die DNA-Schäden anhäufen, dann geht es uns eben nicht mehr so gut. Und bei denen haben wir jetzt herausgefunden, dass die tatsächlich mehr DNA-Schäden haben, diese Höhlenfische, und es geht denen trotzdem gut. Und die haben nicht nur diese angehäuften DNA-Schäden, sondern denen geht's generell, haben die Fettlebern, reduzierte Herzregeneration, hohe Blutzuckerwerte. Also die haben ganz viele Dinge, die eigentlich Anzeichen sind von chronischem Schlafentzug. Und trotzdem haben die scheinbar einen Weg gefunden, damit umzugehen.
Das klingt so richtig nach so einem ungesunden Tierchen. Das wünscht man sich selber nicht.
Ganz kurz zu den DNA-Schäden, das klingt ja gruselig. Warum gibt es denn da tagsüber DNA-Schäden, wenn wir denken, das ist gemein, finde ich.
Ja, ich meine, DNA-Schäden entstehen einfach, wenn die DNA sozusagen in Benutzung ist. In, nicht nur durch äußere Einflüsse, wie zum Beispiel UV-Licht und ähnliches, sondern eben auch, wenn die DNA benutzt wird, also wenn im Gehirn was passiert. Und dann passieren einfach, sag mal, kleine Fehler, kleine Schäden und die müssen repariert werden. Aber die werden ja auch repariert.
Das heißt, also, das heißt beim Proteinstoffwechsel, wenn DNA abgelesen wird und so weiter, ne, bei diesen Prozessen, genau, dabei erschleichen sich die Fehler ein. Okay, und wenn man da sehr aktiv ist, dann ist der Proteinstoffwechsel auf Hochtour und dann passieren dann auch Fehler. Ne? Mhm. Ja, du hast eben schon die Tiere angesprochen und die israelischen Forscher, die du angesprochen hast, surprise, surprise, die arbeiten auch an Zebrafischen. Du arbeitest eben auch an Zebrafischen. Ich hatte eben so in der Anmoderation gesagt, die sind uns dann doch überraschend ähnlich. Was hast du denn inzwischen herausgefunden, was die Zebrafische machen oder anders? Was machst du denn mit denen in Bezug auf Schlaf oder Nichtschlaf?
Ich bin ganz gemein zu denen, ich hindere die am Schlaf. Also
ja.
Wir gucken uns tatsächlich an, was passiert, wenn die Zebrafische nicht schlafen. Wir wussten vorher schon, dass Zebrafische ganz ähnlich schlafen wie wir. Also sie schlafen in der Nacht und sind tags aktiv, was bei anderen Tieren, die in der Forschung genutzt werden, wie bei Mäusen und Ratten zum Beispiel nicht so ist. Und wir können uns dann angucken, wenn wir den Tieren jetzt einfach nachts das Licht anschalten, wie verändert sich denn dann deren Verhalten und was verändert sich denn dann genau im Gehirn?
Wie groß sind die kleinen Kerlchen? 2 Zentimeter oder so, ne?
Ja, genau. Wir arbeiten mit den Larven und die sind tatsächlich noch kleiner. Also die sind nur 5 Millimeter groß.
Ja.
Und das Gehirn ist nur einen halben Kubikmillimeter. Also die sind ganz, ganz klein. Und das ist auch der große Vorteil bei den Zebrafischen. Weil die nämlich so klein sind, können wir die prima untersuchen. Und dazu kommt noch, dass die nicht nur klein sind, sondern die sind auch durchsichtig. Das heißt, wir können praktisch von außen aufs Gehirn raufgucken, ohne die irgendwie manipulieren zu müssen. Wir müssen denen nicht irgendwelche Elektroden aufsetzen oder ähnliches, sondern wir können von außen das Gehirn beobachten, während die Tiere rumschwimmen, Dinge riechen, Dinge sehen.
Okay, das dann müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen genauer rein, wie das funktioniert. Also Larve nochmal, Fischlarve, da weiß ich wohl, ich bin auch Biologe, die sehen ja schon aus wie kleine Fische. Ne? Das ist ja nicht irgendwie so wie so eine kleine Puppe von einem Insekt, sondern das sind einfach kleinere Dinger, ne? Oder?
Ja, genau. Ist immer ein bisschen verwirrend für alle, die Larven nur von Käfern oder von Fliegen kennen. Wir nennen die Larven, aber es sind eigentlich kleine Fische. Die sehen aus wie richtig wertige Fische.
Ja, also das heißt, wir haben da schon so ein richtiges Tier quasi, ne, das da rumschwimmt. Ja, und ja, wie guckt ihr den jetzt ins Gehirn? Also gut, die sind durchsichtig, aber das ist ja schon mal ziemlich klein, 5 Millimeter, und dann kommt noch das kleine Gehirn dazu. Wie geht denn das?
Die Tiere sind genetisch manipuliert, sodass die Nervenzellen, wenn die miteinander kommunizieren, Licht aussenden. Und dieses Licht können wir uns unter Mikroskopen angucken. Das heißt, wenn wir auf das Gehirn gucken, dann schauen wir uns immer das Tier unter einem Mikroskop an. Mhm. Und wir können die Tiere an Ort und Stelle halten, indem wir die am Rumpf befestigen mit einem kleinen Tropfen Agarose. Und so können die uns also nicht wegschwimmen und wir können die ganze Zeit das Gehirn unter dem Mikroskop beobachten. Aber gleichzeitig, da die eben nur an einer ganz kleinen Stelle fixiert sind, können die sich bewegen und haben das Gefühl wahrscheinlich, dass sie umherschwimmen können. Und wir können gleichzeitig denen so eine Art virtuelle Umwelt um sie herum projizieren. Also ein bisschen so wie in so einem Computerspiel, dass wenn die Fische nach rechts schwimmen, bewegt sich die ganze Welt um sie herum, so als würden sie nach rechts schwimmen.
Ach, das ist wie so in so einer virtuellen Cave für die kleinen Fische, oder?
Ja, die sind in so kleinen Petrischalen und von unten können wir mit einem Projektor denen, was auch immer wir wollen, projizieren. Und so ist es ein bisschen, als wenn man selber in einem Computerspiel ist und man guckt auf einen Bildschirm und bewegt die Maus nach rechts und dann bewegt sich das Bild.
Ach, witzig. Okay. Und dann sind die in der Petrischale am Bauch so ein bisschen festgeklebt mit dieser gelartigen Agarose. Genau. Und dann ist Wasser drin, das heißt, und dann können die da halt schwimmen, ja? Also in Anführungsstrichen schwimmen, sich bewegen, ne?
Ja, ganz genau. Und wir können dann gleichzeitig auch denen zum Beispiel verschiedene Gerüche um die Nase spülen oder wir können sogar uns angucken, was passiert denn, wenn wir verschiedene Stoffe ins Wasser geben, wie verändert sich das Verhalten? Also es ist eine ganz, eine Situation, in der wir die Tiere relativ gut untersuchen können, ohne dass sie viel gestört werden.
Ja, aber bevor wir zu den Gerüchen kommen, und das ist ja Geruch sehr auch stark mit der Erinnerung verbunden, wie man weiß, kurz nochmal zur Technik. Wie geht ihr dann an das mit dem Mikroskop, an das Gehirn ran? Also was seht ihr denn da? Das ist ja trotzdem immer noch furchtbar klein. Das heißt, okay, ihr habt eine Petrischale, da ist der Fisch drin, der liegt unter dem Mikroskop und dann geht's ja los. Dann müsst ihr euch da ja irgendwie reinzoomen in dieses kleine Gehirn.
Genau, wir haben tatsächlich unsere Mikroskope sind alle selbst gebaut. Also wir können ganz flexibel die so anpassen, wie wir sie brauchen. Und wir haben aber trotzdem ganz klassisch wie bei einem Mikroskop ein Objektiv, was über dem Fisch drüber ist. Das Objektiv wird in das Wasser reingetaucht, sodass wir ziemlich nah an den Kopf von dem Fisch rankommen können. Und dann können wir direkt auf das Gehirn gucken. Der Fisch ist so klein, dass wir praktisch einen Großteil des Gehirns gleichzeitig sehen können. Und das ist auch das Tolle an dem Zebrafisch. Also durch dieses durchsichtige Tier und das durchsichtige Gehirn können wir praktisch alle Zellen gleichzeitig beobachten, die aktiv sind im Gehirn, um zu verstehen, wie kommt es eigentlich in der Kommunikation dieser einzelnen Zellen zu dem Verhalten.
Und was schaut euch an? Also Zellen, meine Nervenzelle ist ja ziemlich klein. Beim Gehirn des Menschen weiß ich, da sieht man ja dann auch irgendwie in irgendwelchen bildgebenden Verfahren bestimmte Bereiche des Gehirns, die miteinander korrespondieren und die gehen dann an und aus oder was weiß ich. Sind das wie hoch löst ihr dann auf? Könnt ihr tatsächlich einzelne Zellen anschauen? Nee, ne?
Doch, genau das können wir und das ist das Tolle. Oh. Wir können einzelne Zellen uns angucken und wir können die auch über eine lange Zeit verfolgen. Also die Tiere, denen geht es gut dort in dieser Präparation und wir können die über mehrere Stunden uns anschauen und können sehen, was die einzelnen Zellen machen. Das heißt, wir sind daran interessiert, auch wie führt denn die Kommunikation zwischen einzelnen Zellen, die wir auslesen können zu bestimmten Sachen. Also wir können tatsächlich einzelne Nervenzellen uns angucken und sehen, oh, die sendet jetzt gerade ein Signal an die nächste Zelle, die wir hier auch sehen können.
Und um nochmal die Verbindung zu Menschen zu bekommen, also hast du eben schon angedeutet, Geruch, also wie funktioniert dann so ein Versuchsaufbau, beziehungsweise so, ja, was für eine Fragestellung ist das dann, die ihr dann da aufknackt?
Weil du genau nach dem Geruch gefragt hattest, wir haben herausgefunden, dass Fische, wenn sie am Schlafen behindert werden, also müde Fische praktisch, anders auf Gerüche reagieren. Und das war eigentlich mehr oder weniger ein Zufall. Wir haben vorher schon an so ganz einfachen Entscheidungsfindungen bei Fischen gearbeitet und hatten eine Studentin, die bei uns ins Labor kam und auch daran interessiert war, im Schlaf zu arbeiten. Und dann habe ich gesagt, Mensch, guck dir doch mal an, wie sich der Geruchssinn verändert bei den Fischen, wenn die eben unausgeschlafen sind. Und in dem Fall sind die ersten Versuche, die wir dann machen, ganz einfach. Wir können die Fische in so kleine Becken setzen. Und auf der einen Seite haben wir auch Agarose. In die können wir einen Duftstoff einmachen. Und der Duft diffundiert dann raus, wie aus so einem Schwämmchen. Und dann können wir einfach nur schauen, wo schwimmt denn der Fisch hin? Schwimmt der zu dem Geruch? Oder schwimmt der von dem Geruch weg? Oder wie verhält er sich überhaupt? Und da haben wir herausgefunden, dass wenn die Fische müde sind, dass die plötzlich ganz anders reagieren auf diese Gerüche, als sie reagieren würden, wenn sie ausgeschlafen sind.
Ach ja. Was machen sie denn da? Wie reagieren die anders zum Beispiel?
Diese Gerüche, die wir den Fischen geben, sind unangenehme Gerüche für die Fische. Es sind Gerüche, die auftreten, wenn Sachen verrotten. Und die reagieren viel stärker als normalerweise auf diese unangenehmen Gerüche. Normalerweise schwimmen sie auch schon weg davon, aber wenn du jetzt einen müden Fisch hast, dann schwimmt er auf einmal viel schneller weg und bleibt viel weiter weg von dieser Geruchsquelle, als er machen würde, wenn er gut geschlafen hätte.
Das klingt so ein bisschen so, ist genervt, lass mich bloß in Ruhe. So. Also vielleicht ist das ein bisschen zu vermenschlichend, aber...
Ja, aber die Frage stellt sich dann natürlich immer sofort, was ist eigentlich der evolutionäre Nutzen dahinter? Wieso macht es Sinn, dass ich mich vielleicht schneller wegbewege von irgendwas, was gefährlich ist?
Ne? Ja.
Kann man natürlich viele Erklärungen finden. Also vielleicht, wenn ich müde bin, dann muss ich extra aufpassen, dass ich in Sicherheit bleibe, weil ich vielleicht langsamer bin oder ähnliches.
Ach so, dass quasi die Schutzfunktion eine Alarmstufe höher geschaltet wird.
Genau.
Und wie ist es bei Menschen dann? Also kann man das irgendwie vergleichen, diese Geruchsgeschichte mit den Menschen? Oder kann man da was übertragen?
Deshalb war es auch besonders interessant für uns, weil wir schon wussten, dass in bestimmten Situationen sich auch unser Geruchssinn verändert. Also zum einen wussten wir vorher, dass wenn wir gestresst sind, wir Gerüche extremer wahrnehmen. Und zum anderen wussten wir, dass wenn wir unausgeschlafen sind, dass dann bestimmte Gerüche für uns auch stärker sind. Zum Beispiel, vielleicht kennt man das auch, wenn man unausgeschlafen ist, dass man sich eher zu hochkalorienhaltiger Nahrung hingezogen fühlt. Also ich sag mal, eher vielleicht zu den Pommes greift als zu dem Salat.
Und, ja, okay.
Ja, da gibt es super schöne Versuche in Menschen, wo sie Menschen über lange Zeit beobachtet haben. Ich bewundere immer diese Leute, die an diesen Versuchen teilnehmen. Es ist ein Kollege aus Amerika und der lässt die fast über den Monat werden diese Menschen beobachtet. Zuerst zu Hause, dann wird aufgeschrieben, wie viel essen die dann eigentlich, wie viel schlafen die eigentlich. Dann kommen die ins Labor über mehrere Tage und werden dort beobachtet. Die müssen oftmals in einem Bett liegen, je nachdem, was untersucht wird, sind konstant angeschlossen an Kanülen, wo dann Blut abgenommen werden kann. Da kann dann zum Beispiel Stresshormone können gemessen werden. Und dann wird geschaut, wie viel essen sie eigentlich. Und in dem Fall haben sie so ein bisschen so einen Trick gemacht. Die haben die Leute am Schlaf gehindert. Und dann haben sie hinterher gesagt, als der Versuch vorbei war, naja, nun füllt mal hier diese Fragen aus und wenn ihr fertig seid mit den Fragen, dann dürft ihr euch da am Buffet bedienen. Und an dem Buffet standen ganz viele Sachen, die unheimlich, also da stand ein Amerikaner, da standen Donuts und all diese Dinge. Und in dem Fall konnte ich dann feststellen, dass die Leute, die eben weniger geschlafen haben, besonders zu diesen Sachen gegriffen haben und auch mehr gegessen haben von dieser fetten, süßen Nahrung.
Okay, also viel schlafen, um abzunehmen.
Genau, ja, tatsächlich. Zumindest genug schlafen, damit man nicht noch zusätzlich zu irgendwas greift, was der Körper eigentlich gar nicht braucht.
Naja, und ja, noch was, das ist natürlich schon sehr, sehr faszinierend und die Übertragbarkeit ist erstaunlich, finde ich. Gibt es sonst noch so Parallelen zwischen den Beobachtungen bei den Zebrafischen und den Menschen?
Ja, also was wir auch noch rausgefunden haben, unabhängig davon, dass wir eben gemerkt haben, dass die Fische anders reagieren auf die Düfte, ist, dass wenn die Tiere am Schlaf behindert werden, als unausgeschlafen sind, dass der Cortisonspiegel steigt. Also wir haben praktisch bei den müden Fischen gemessen, wie verhalten sich die Stresshormone, gehen die hoch oder runter, also in dem Fall Cortison. Und bei den Ausgeschlafenen, da konnten wir zeigen, dass die eben unausgeschlafen sind, die müden Fische, dass da der Cortisonwert viel höher ist. Und das ist auch was, was wir von Menschen kennen, interessanterweise hauptsächlich von Frauen. Also Frauen, die unausgeschlafen sind, dort steigt der Cortisonspiegel und Männer sind davon nicht so betroffen. Und in unserem Fall war das jetzt besonders interessant, weil wir dann gemerkt haben, dass wenn wir diesen Tieren, die besser riechen, wenn sie müde sind, wenn wir anderen Fischen den gleichen Cortisonspiegel verpassen, indem wir einfach Cortison ins Wasser machen, dass die dann auch anders reagieren auf die Düfte. Also es scheint so, dass diese Veränderung beim Riechen bei den Fischen, wenn sie unausgeschlafen sind, dadurch ausgelöst wird, dass der Cortisonspiegel hochgeht. Und genau sowas können wir uns bei Menschen eben auch vorstellen.
Ja. Also so lauter Indizien, mit denen man sich so langsam mal rantastet an das, die Frage, was passiert eigentlich im Schlaf, warum ist Schlafen wichtig, ne?
Ganz genau. Und das Tolle bei den Zebrafischen ist halt jetzt, dass wir uns auch genau angucken können, wo verändert sich denn jetzt was im Gehirn, wenn wir solche Situationen haben.
Ja, dieses Reingucken in die Nerven, ne? Das hatte ich mich vorhin schon gefragt. Wie sieht denn das aus? Also wenn du dann Reiz gibst, was sieht man denn dann da unter dem Mikroskop bei den Nervenzellen?
Also im Prinzip ist es natürlich schade, dass es ein Podcast ist und kein Video. Ja. Wir haben diese tollen Videos, wo man sieht, zum Beispiel, man ein komplettes Zebrafischgehirn sieht. Und man gibt denen einen Stimulus, zum Beispiel einen Geruch oder auch ein Bild, was um sie rumfährt, was sie sehen. Und man sieht wirklich, wie das komplette Gehirn von einer Seite bis zur anderen aufleuchtet, zum Beispiel, wenn die so einen visuellen Reiz haben. Und es sieht wirklich aus wie ein Feuerwerk im Gehirn. Also anders kann man es eigentlich nicht beschreiben.
Kann man das irgendwo sehen? Ich habe gesehen, du hast eine Website, ne? Die heißt hannazwacker.com.de.
Da kann man es nicht sehen, aber man kann es YouTube sehen zum Beispiel. Es gibt ein tolles Video von Misha Ahrens, der ist in Amerika. Und wenn man dort eingibt, Zebrafish Brain, also Zebrafischgehirn und Aktivität zum Beispiel, dann findet man das. Und es lohnt sich wirklich, das anzugucken.
Sagst du nochmal den Namen des Kollegen?
Misha Ahrens.
Micha Ahrens Zebrafish Brain. Okay, das werde ich auch gleich nochmal machen. wie sieht's denn in meinem Labor überhaupt aus? Sind da lauter Aquarien, also wie so ein Zierfischladen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir sind gerade erst am Einziehen. Also bei uns ziehen gerade die Fische ein. Und es ist nicht ganz so wie ein Aquarium, sondern wir haben viele kleinere Fischbehälter. Im Prinzip haben wir Regale und in diesen Regalen sind viele Aquarien nebeneinander, kleinere Aquarien, in denen wir dann die Fische halten können.
Also wie groß sind die dann? Wie so eine Margarinedose oder wie groß sind die?
3,5 Liter. Also sind schon, so sind nun eben nicht so groß wie die Aquarien, die man zu Hause hat. Und es liegt einfach daran, dass wir nicht so viele Fische halten. Also wir haben die kleineren Gruppen. Wir achten immer darauf, dass sie natürlich in Gruppen zusammengehalten werden, weil die auch in Gruppen leben. Also die werden bei uns nicht alleine gehalten. Und wir versuchen auch, dass es denen gut geht. Also die kriegen zum Beispiel Lebendnahrung und die haben so schöne Muster, dass es aussieht, als wenn sie eigentlich in der Natur sind. Genau, so sieht es bei uns aus.
Ja, also sie haben nicht nur eine virtuelle Cave, sondern auch ein bisschen schöne Atmosphäre. Das klingt gut. Ja, und ihr arbeitet dann an den lebenden Tieren, die dann auch nicht irgendwie ja, am Ende tot aus dem Versuch rauskommen.
Genau, ja.
Apropos Tiere, du hast vor den Zebrafischen an Bienen gearbeitet, zu verschiedenen Fragestellungen, aber auch schon zum Schlaf. Was hast du denn daraus gefunden? Das sind ja vom Gefühl her sind, also für mich, weil ich habe jetzt den evolutionären Stammbaum nicht direkt auf im Kopf, aber die sind für mich nochmal ein Stück weiter weg als die Fische vom Menschen, weil es ja keine Wirbeltiere sind. Gab es da auch interessante Aspekte, wo du sagst, das ist durchaus mit den Menschen vergleichbar?
Ja, also tatsächlich sind die weiter weg vom Menschen, wie du schon gesagt hast, sind Insekten, keine Wirbeltiere. Und als ich angefangen habe, mit denen zu arbeiten, habe ich viele gefragt, was Bienen schlafen? Und ja, tatsächlich schlafen alle Insekten und Bienen eben auch. Und man kann auch wirklich schön erkennen, dass die schlafen, wenn man die Biene anguckt. Das hört sich immer komisch an. Viele fragen mich dann auch, ja, woher wisst ihr denn eigentlich, dass die Tiere schlafen? Dann sage ich, naja, wenn ich mir jetzt einen Menschen angucke, der schläft, dann kann ich dir auch sagen, dass er schläft. Also schlafen ist ja erstmal ein Verhalten. Und wenn ich sag mal, jetzt du liegst dort da und dann kann ich sagen, ja, Tim schläft, woran erkenne ich das eigentlich? Das sehe ich zuerst mal daran, wie du da liegst. Und so ähnlich gehen wir da auch bei den Tieren ran. Also ich sehe, dass es eine bestimmte Position gibt, in die die Tiere sich begeben. Bei den Bienen zum Beispiel ist es so, dass sie ganz in sich zusammensinken, auf die Waben rauf, wenn sie schlafen. Und zum anderen ist es auch so, dass sie nicht so leicht sich aufwecken lassen. Also so wie auch wir Menschen, wir kennen das ja auch, wir reagieren ja auch nicht auf Reize, wenn wir schlafen, nur auf sehr laute oder starke Reize. Und so ähnlich ist es auch bei den Bienen. Also wenn ich dann leisen Ton gebe oder ein bisschen an die Waben rantippe, würde die nicht aufwachen, sondern erst, wenn es irgendwie doller wäre. Und daran erkennen wir sozusagen Schlaf. Also zum einen, dass sie sich eben in diese Körperposition begeben, zum anderen, dass sie nicht so leicht aufzuwecken sind. Aber das ist auch immer wichtig, finde ich, zu sagen, sie sind aufzuwecken. Das hört sich so, das ist so eine typische Herangehensweise von Wissenschaftlern. Wenn wir Schlaf definieren, dann sagen wir, ja, es muss auch umkehrbar sein. Ansonsten bist du tot. Und dann ist es eben kein Schlaf. Und
okay. Oh, ja, gut. Ja.
So sind die Definitionen dann.
Ja.
Genau, also wir gucken uns praktisch die Bienen an, wissen, dass die schlafen und untersuchen dann, warum schlafen denn eigentlich Bienen? Ja, und eine Sache, die wir schon lange wussten, ist, dass es irgendwie auch bei den Bienen mit dem Gedächtnis zusammenhängen muss. Und hier ist wieder die Parallele zu Menschen oder auch zu fast allen anderen Tieren, dass scheinbar Gedächtnisverstärkung im Schlaf ein wichtiges Thema ist.
Also lernen, oder?
Genau, und lernen, beziehungsweise nach dem Lernen muss dieses Gedächtnis oder muss das Lernen verfestigt werden, um dann am nächsten Tag oder nächster Zeit abgerufen zu werden. Und dann, wie ich ja schon erzählt hatte, dass die Synapsen eben wachsen oder stärker werden. Mhm. Das scheint eben in der Nacht auch bei Insekten zu passieren. Und wir wussten eben schon, dass das irgendwie zusammenhängt, weil was Forscher vorher beobachtet hatten, ist, dass wenn die Tiere am Schlaf behindert werden und stochen, und das haben die auf eine ganz witzige Art und Weise gemacht, die hatten so eine Plexiglasplatte mit kleinen Magneten drauf und die haben die über den Stock rübergeführt, sodass die Tiere praktisch nicht mehr schlafen konnten. Und wenn sie die am nächsten Tag beobachtet haben, dann haben die gemerkt, dass wenn die miteinander kommunizieren, die Bienen haben ja so einen Schwänzeltanz und sagen sich, wohin sie fliegen müssen, dass sie plötzlich nicht mehr so gut waren. Also die waren irgendwie müde und konnten nicht mehr so genau sagen, was sie am Tag vorher gelernt hatten, wo musst du eigentlich hinfliegen. Die konnten zwar noch sagen, wie weit, aber die Richtung war ihnen irgendwie entfallen oder die konnten sie eben nicht mehr so genau sagen.
Ach ja.
Und andersrum haben wir auch festgestellt, und das ist wiederum Forschung aus unserem Labor dann gewesen, dass wenn man die Tiere am Schlaf hindert, dass die am nächsten Tag nicht mehr zurückfinden. Also wenn ich die irgendwo aussetze und die müssten eigentlich den Weg zurück kennen, aber sie sind eben am Schlaf behindert worden, dass sie dann Probleme haben, zum Stock zurückzufinden. Also das war, genau.
Das heißt, die sind eine Weile länger unterwegs wahrscheinlich oder kommen gar nicht wieder, oder wie ist das dann?
Ja, ich glaube, letztendlich sind alle zurückgekommen, aber sie brauchten viel länger als die anderen.
Ah ja, wo bin ich? Das klingt so, als würden sie durch die Gegend taumeln. Aber
genau, ja. Genau, und das war so ein bisschen die Basis, mit der wir gestartet sind. Also wir wussten, Schlaf ist irgendwie wichtig, auch fürs Gedächtnis bei Bienen. Und haben dann herausgefunden, dass genau wie bei Menschen eben diese Gedächtniskonsolidierung im Schlaf passiert. Und wir glauben, dass es durch eine Reaktivierung dieses Gedächtnisses in der Nacht passiert. Also was meine ich damit? Wir haben uns angeguckt zuerst mal, wenn wir den Bienen was beibringen, und zwar bringen wir denen bei, dass ein ganz bestimmter Duft, den wir den Bienen geben, wenn wir den mit Zucker paaren, dass der sozusagen belohnt wird, dieser Duft. Mhm. Und dann wissen die Bienen nach einer Weile schon, wenn sie das riechen, jetzt kommt gleich die Zuckerbelohnung, und die strecken dann ihren kleinen Rüssel raus und warten auf diese Zuckerbelohnung.
Ja.
Solche Sachen können wir den Tieren eben beibringen. Und dann haben wir gemerkt, dass wenn wir die nachts aufwecken, dass die am nächsten Tag diesen Duft nicht so gut verstanden haben oder dass sie nicht darauf reagiert haben. Und andersrum haben wir denen nachts ein Schlafmittel gegeben, dass sie tiefer geschlafen haben, und dann haben sie sich plötzlich besser erinnert. Das war so der erste Hinweis, den wir hatten. Und dann haben wir gedacht, wir können den Tieren nachts eine Erinnerung geben an die Lernsituation und schauen, ob diese Erinnerung nachts dazu führt, dass sie besser lernen. Und das haben wir so gemacht, dass wir denen einen Duft gegeben haben, den sie aus der Lernsituation schon kannten, in der Nacht, wenn die ganz tief geschlafen haben. Und dann haben wir am nächsten Tag geschaut, wie gut erinnern die sich eigentlich. Und auch hier haben wir festgestellt, dass die Tiere sich plötzlich viel besser erinnert haben als die anderen. Die Idee dahinter ist praktisch, dass dieser Duft, den die nachts bekommen, nochmal die gelernte Situation heraufberuft und die Tiere sich deshalb besser erinnern.
Ist das auch direkt auf den Menschen übertragbar? Also wenn ich nachmittags Vokalen gelernt habe, 50 Stück, und mir nachts ein Tonband oder was der Geier, das irgendwas Modernes hinstelle, dass das dann 20 Mal wiederholt, dann weiß ich es am nächsten Tag besser, oder ist das so einfach nicht?
So ähnlich. Es gibt eine Gruppe von Jan Born in Tübingen, der hat genau das untersucht und hat die Versuche so gemacht, wie ich sie gerade beschrieben habe, nur mit Menschen, und zwar haben die den Leuten ein Memory-Spiel gegeben, und die mussten sich erinnern, an welcher Position ist das Auto, an welcher Position ist das Haus. Und während die das gelernt haben, war die ganze Zeit ein Duft im Raum. Und dann nachts, wenn die Menschen geschlafen haben, wurde dieser gleiche Duft wieder vorgespielt, in sogenannten Tiefschlafphasen. Und diese Menschen waren am nächsten Tag auch besser. Und hier in dem Fall hat man tatsächlich gesehen, bei den Menschen, dass die Gehirnaktivität, die während des Lernens da war, auch in der Nacht da war, wenn die diesen Geruch vorgespielt bekommen haben.
Das heißt, dann wird das nochmal aktiviert. Und das ist jetzt aber keine Schlafstörung, oder? Das sind Prozesse, die dann auch beim normalen Schlafen, so hast du es ja angedeutet, passieren. Also dieses Rezyklieren des Gelernten irgendwie, ne?
Genau, das sind ganz normale Vorgänge, die dann praktisch einfach nur getriggert werden, dadurch, dass wir diesen Duft geben. Und das konnten wir auch an den Bienen wiederum zeigen, dass wir haben denen nur ganz wenig beigebracht. Also normalerweise bringen wir diesen Tieren das in 3 oder 5 Durchgängen bei. Also es wird immer wieder Duft mit Zucker gepaart. Und wir haben es dann nur einmal gemacht. Also eigentlich war es, was die Tiere nicht gut lernen können. Und haben dann nur in der Nacht diesen Erinnerungsduft gegeben. Und trotzdem konnten sie sich am nächsten Tag erinnern. Also es hat praktisch gereicht, wenn wir denen das in der Nacht beigebracht haben.
Was war denn das zum Beispiel, was sie da gelernt haben? Weil du sagst, das ist eigentlich was sie sich nicht so gut merken.
Es war in dem Fall, haben wir einen Hitzestimulus, nennen wir das, also ein bisschen ganz banal. Wir haben einen kleinen Lötkolben genommen, der war warm, und haben den Tieren vor die Antennen gehalten. Das heißt, die können diese Wärme spüren. Und danach haben wir ihnen Zuckerwasser gegeben. Und dann haben die Tiere verstanden, oh, jedes Mal, wenn es warm wird, kriege ich gleich eine Belohnung. Und das ist ein bisschen schwieriger zu lernen.
Gut, also Hitze mit Zuckerwasser verbinden, ne?
Genau.
Du bist dann von den Bienen weggekommen, weil?
Genau, ich bin dann zu den Zebrafischen gegangen, weil ich gemerkt habe, ich möchte doch ganz genau wissen, was eigentlich im Gehirn passiert. Also das, was ich vorher beschrieben habe, ist eigentlich eine schöne Art und Weise, wie ich verstehe, was im Gehirn passiert, ohne dass ich reingucken muss ins Gehirn. Ja, ich kann zeigen durch diesen Duft, dass es zu dieser Reaktivierung kommt. Aber mich hat schon wirklich interessiert, was passiert denn eigentlich zwischen den einzelnen Zellen, wenn die Tiere was lernen oder wenn sie schlafen oder wenn sie eben am Schlaf gehindert werden. Und dafür ist der Zebrafisch eben toll.
Und um nochmal zu verstehen, so wo die Hirnforschung heutzutage steht, das ist ja auch eine große Wissenschaftsgemeinde weltweit, verschiedene Dinge, die da gemacht werden, von bildgebenden Verfahren bis zu chemischen Verbindungen, die dann aus dem Gehirn kommen und so weiter. Also eine Riesenwelt. Wie ordnet sich denn deine Arbeit da ein? Also bist du da richtig gut dabei? Also kriegst du da auch Rückmeldung von wegen, das sind wichtige Erkenntnisse, die dann anderen wieder helfen?
Also in dem Fall geht es ja in der Grundlagenforschung, und die Grundlagenforschung ist eigentlich schon sehr gut vernetzt. Also wir sind natürlich hauptsächlich, wir gehen auf verschiedene Konferenzen zum Beispiel, um uns auszutauschen und herauszufinden, was macht ihr denn gerade, was machen wir denn gerade, und da ist es natürlich oft so, dass die Forscher in ihrem Forschergebiet bleiben. Also dass zum Beispiel, wenn ich auf Schlafforschung, ich gehe dann zum Beispiel auf Schlafkonferenzen und spreche mit den Schlafforschern, die zum Beispiel auch in der Grundlagenforschung arbeiten. Und da sind wir schon sehr gut verknüpft. Was weniger oft passiert, ist tatsächlich, dass einen jetzt Forscher, die mit Menschen arbeiten, ansprechen und sagen, oh, ich habe gesehen, du machst Schlafforschung an Zebrafischen. Wie funktioniert das oder so? Ich glaube, das ist immer noch ein bisschen separierter und da könnte man auch noch mehr dran arbeiten, dass, ich sag mal, die angewendete Forschung und die Grundlagenforschung sich noch mehr vernetzen.
Ja, ich wollte es gerade sagen, weil die Prozesse, wir haben ja jetzt, oder du hast ja jetzt auch immer die Brücke zwischen Tier und Mensch geschlagen, und die Beobachtungen, die du ja in diesem Gehirn machst, die beim Menschen ja in dieser Form vermutlich nicht möglich sind. Also wenn das übertragbar ist, sollte man noch meinen, dass das dankbar angenommen wird. Ne?
Ja, ich glaube, es wird immer dann wahrgenommen, wenn es wirklich ein richtig festes Prinzip ist, wo rausgefunden wurde, dass es tatsächlich so passiert. Und es macht ja auch Sinn. Also, dass wir sozusagen als Community erstmal was rausfinden und von verschiedenen Seiten beleuchten und dass es dann weitergeht und zum Beispiel Anwendung findet, ob es so ein Pharmakonzern ist oder so.
Ja, für Medikamente oder was auch immer.
Okay, ja.
Ich hatte eingangs gefragt, was weiß man denn schon? Ich frage jetzt nochmal andersrum, was für fundamentale Dinge weiß man dann eigentlich noch nicht beim Schlaf? So vielleicht so ganz einfache Dinge, bei denen man vielleicht denkt, so als Normalmensch müsste man noch wissen, aber ist gar nicht bekannt.
Ja, ich glaube, eine große Sache ist tatsächlich, warum schlafen wir. Also ich war gerade auf einer Schlafkonferenz, da waren viele Schlafforscher aus verschiedenen Richtungen und wir haben am Schluss diskutiert, was ist eigentlich der Grund, warum wir schlafen. Und da gehen die Meinungen doch sehr auseinander. Also wenn man sich anschaut, dass eigentlich alle Tiere, die man sich anguckt, Schlaf haben, dann muss es meiner Meinung nach einen Grund geben, dass Schlaf sich entwickelt hat. Und der liegt schon relativ früh in der Evolution. Also selbst Quallen und Würmer schlafen. Ach. Und wenn man jetzt sagt, zum Beispiel der Grund, warum wir schlafen, ist eine Reinigung des Gehirns. Und die ist aber basiert eigentlich auf der Forschung nur an Säugetieren. Dann, glaube ich, reicht es nicht. Also ich glaube, all diese Dinge sind wichtig für Schlaf. Die passieren, während wir schlafen. Die wurden vielleicht in den Schlaf verschoben. Aber dass eine Qualle schläft und ein Wurm schläft und eine Biene schläft und der Schlaf ist auch ganz ähnlich zum Menschen, da braucht es, glaube ich, noch mehr Gemeinsamkeiten. Und das wissen wir einfach noch nicht.
Das heißt also, wir müssen eigentlich evolutionär zu den Grundlagen ein Stück weit zurück, um das Prinzip zu verstehen eventuell, ne?
Genau, ja.
Ich dachte, als ich mich so ein bisschen jetzt eingelesen hatte in das Thema, eigentlich ist Schlaf ja eine blöde Sache, weil man dann aufgefressen wird, so als Urmensch, wenn man schläft. Aber es scheint nicht so zu sein, oder?
Ja, man denkt, ne, warum schlafen wir eigentlich? Das ist doch ganz schön gefährlich. Einmal am Tag begebe ich mich da in diese Bewusstlosigkeit. Ich kriege eigentlich nicht so viel mit. Und warum schlafen wir denn dann eigentlich? Und da sieht man ja schon, dass Schlaf offensichtlich sehr wichtig ist. Man kann es allerdings auch andersrum betrachten. Und es gibt auch Forscher, die sagen, es ist genau das Gegenteil. Wir ziehen uns zurück für eine Weile und begeben uns aus der Gefahrenzone. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir wissen, dass Tiere, die schlafen, auch angegriffen werden. Also ganz so einfach ist es nicht.
Ja, ja.
Was ich auch interessant finde, was mir, glaube ich, vorher gar nicht so klar war, bevor ich mit Schlaf gearbeitet habe, ist auch, wie unterschiedlich Tiere eigentlich schlafen und Menschen. Also zum Beispiel gibt es viele Tiere, wo man sich immer gefragt hat, schlafen die überhaupt? Zugvögel zum Beispiel. Wir wissen ja, dass Zugvögel ganz weit fliegen. Und man hat sich lange gefragt, sind die ganze Zeit ohne Schlaf? Und da gab es eine Gruppe aus von dem Max-Planck-Institut, die haben sich angeguckt, bei Fregattenvögeln, die wochenlang auf dem Meer unterwegs sind, schlafen die eigentlich?
Also das sind die mit dieser Wahnsinns-Spannbreite, wie heißt es, Spannbreite,
genau.
Ne? Ja.
Genau, die haben riesige Flügel, aber scheinen relativ tollpatschig zu sein und können nicht besonders gut landen bzw. starten. Das heißt, die müssen die ganze Zeit fliegen. Die sind auf dem Meer unterwegs, um da Tintenfische zu essen oder fliegende Fische zu jagen. Und es scheint so, dass die in dieser Zeit nur ganz wenig schlafen, also nur so um die 40 Minuten am Tag. Und die können auch, so wie man es vielleicht schon mal von Delfinen gehört hat, nur mit einer Gehirnhälfte schlafen. Und die andere Gehirnhälfte bleibt weiter aktiv. Das heißt, die eine Seite schläft und die andere guckt aber stoßig vielleicht gerade mit irgendwas zusammen oder so.
Ja.
Und zwischendurch gibt es aber auch Phasen, wo die mit beiden Gehirnhälften schlafen, also kurz komplett ausgeschaltet sind
eigentlich. Aber dann nur für ein paar Sekunden wahrscheinlich, ne?
Genau, nur für eine ganz kurze Zeit.
Das heißt, wenn wir zum Beispiel nochmal zu der DNA-Reparatur vom Anfang zurückgehen, kann man sich vorstellen, dass die eine Hälfte des Gehirns wird repariert und die andere dann halt dann ein bisschen später, ne?
Genau, und die eine Gehirnhälfte konsolidiert wahrscheinlich auch gerade irgendein Gedächtnis und die andere nicht. Und vielleicht wird sie auch gereinigt in der Gehirnzeit und die andere nicht.
Mhm. Ja. Ja, schönes Stichwort Reinigung. Dazu haben wir im Bild der Wissenschaftsheft jetzt gerade eine Geschichte zum glymphatischen System. Und wenn ich das richtig verstanden habe, was die Kollegin Susanne Donner geschrieben hat, dann geht es da um die Müllabfuhr des Gehirns, ne?
Genau, das glymphatische System ist sowas, was eigentlich noch relativ neu in dem Forschungsbereich Schlaf ist. Also ich glaube, so 10, 12 Jahre alt. Und dieses glymphatische System, so eine Wortneuschöpfung, setzt sich zusammen aus dem lymphatischen System im Körper und den Gliazellen. Das sind auch Zellen, die im Gehirn sind, neben den Nervenzellen. Und die Idee ist praktisch, dass unser Gehirn im Schlaf gereinigt wird durch das Hirnwasser oder das Nervenwasser, in dem unser Gehirn schwimmt. Damit wir nicht irgendwo Druckstellen haben am Gehirn oder praktisch schwimmt das Gehirn eben da drin. Mhm. Und die Idee ist, dass dieses Wasser von Arterien, von der Bewegung der Arterien zu den Venen geleitet wird und auf dem Weg eben Toxine und Müll sozusagen im Gehirn mitnimmt. Und das soll hauptsächlich passieren, wenn wir schlafen. Also zu 90% sieht man diese Reinigung, wenn wir schlafen, und nur zu 10%, wenn wir wach sind.
Das heißt, man kann schon konstatieren, heutzutage im Jahr 2024, dass da, wenn wir schlafen, Reinigungsprozesse offensichtlich stattfinden, ne?
Darum ging es ja gerade in diesem Artikel, der rausgekommen ist. Da war eben eine Gruppe von Forschern, die hat gesagt, das finden wir überhaupt nicht. Also wir sehen genau das Gegenteil. Ah. Und da ging jetzt gerade so ein bisschen eine Diskussion auch in der Schlaf-Community los. Und eine Sache, die uns ein bisschen irritiert hat, war, dass wir gesehen haben, dass die in den Tieren eigentlich keine Tiere genommen haben, die schlafen und die wach sind, sondern die haben Tiere am Schlaf behindert und haben dann geschaut, wie ist denn eigentlich diese Reinigung in den Tieren, die gerade praktisch müde waren. Und dann haben sie den Schlaf, den sie sich angeguckt haben, war eigentlich der Schlaf, wo die Tiere den Schlaf nachgeholt haben. Also das ist schon mal ein großer Unterschied, den wir zwischen den Bereichen sehen, die sich vorher angeguckt wurden und diesen Versuchen hier. Und ich muss sagen, wir haben vorher eigentlich eine große Anzahl an Publikationen gesehen, wo eben gezeigt wurde, dass es zu diesem Reinigen kommt. Unter anderem gibt es Forschergruppen, das finde ich auch sehr interessant, die arbeiten daran in Schweinen.
Mhm. Warum Schwein?
Weil Schweine ganz ähnlich den Menschen sind vom Gehirn her. Also ähnlicher als zum Beispiel Mäuse, weil die ähnliche Einfaltung auch haben der Gehirnoberfläche und da eben das Gehirnwasser in ähnlichen Bereichen auch läuft im Vergleich zu anderen Tieren.
Okay, also nah dran am Menschen, höheres Säugetier. Ja, also ich finde es spannend. Es ist noch so viel unbekannt. Es ist so ein grundsätzliches Ding, wie so oft die grundlegenden Dinge im Leben, die Wissenschaft doch noch nicht verstanden hat. Und du bist da mittendrin im Moment mit den Zebrafischen. Kannst du dir vorstellen, noch mit anderen Tieren zu arbeiten in Zukunft?
Ja, ich würde unheimlich gerne Bienen wieder hier an den Ort holen und mit Bienen und Fischen zusammenarbeiten, weil ich glaube, die würden sich ganz toll ergänzen. Der Fisch sozusagen mit dem durchsichtigen Gehirn, wo wir die Nervenzellen angucken können, und dem gegenüber die Biene, wo wir zwar nicht direkt aufs Gehirn gucken können, aber die dieses fantastische Verhalten hat, was wir bei anderen Tieren nicht so sehen. Also die Kommunikation zwischen den Bienen hat, die ganz verschiedene Formen von Lernen hat und eben für so ein kleines Gehirn auch schon eine ganz schöne Leistung zeigt.
Auch das ist erstaunlich. Ja, viel Erfolg. Dann wünsche ich dir, dass du Fische und Biene zusammenbringst. Danke. In Magdeburg. Und ja, vielen Dank, dass du uns die Zeit gewidmet hast. War sehr, sehr spannend. Danke.
Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Danke, Tim.
Tschüss.
Tschüss.
Falls euch das Thema Schlaf besonders interessiert, findet ihr, wie eben im Gespräch erwähnt, in der September-Ausgabe von Bild der Wissenschaft einen ausführlichen Artikel zum Thema Schlaf und der Frage, was währenddessen im Gehirn passiert. Den Link zum Artikel findet ihr in den Shownotes auf wissenschaft.de. Passend zu den hohen Temperaturen aktuell gibt es außerdem einen Artikel zur Frage, wie viel Hitze verträgt der Mensch eigentlich? Forscher untersuchen, was bei Hitze im Körper passiert und was im Notfall wirklich helfen kann. Und im Titelthema lest ihr über Katzen, die gleichzeitig tot und lebendig sind. Richtig gehört, die Rede ist natürlich von der seltsamen Quantenwelt und den eigenartigen Phänomenen, die sich dort abspielen. Und in der nächsten Podcast-Folge spreche ich dann mit dem Ingenieur Thorsten Helbig über innovativen Brückenbau und die Frage, wie sich besonders nachhaltige Brücken bauen lassen, die mehr als 100 Jahre halten. Oder vielleicht sogar noch länger. Über Feedback freuen wir uns jederzeit. Meldet euch gerne per Mail oder über Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.